ARD.
Ja, wir sind schon mitten im Sommer und die Gärten zeigen, was sie so alles drauf haben. Bei mir hinter dem Haus, da blühen zwei Rosen sozusagen um die Wette. Und da fiel mir vor ein paar Tagen doch tatsächlich noch ein, dass ich sie unbedingt noch hätte düngen sollen. Habe ich dann auch gleich gemacht. Sie brauchen halt wieder Kraftfutter, denn sie haben ja Blüten gebildet schon und Laub und uns erfreut. Und jetzt müssen sie neue Kraft tanken. Und deswegen unbedingt nochmal düngen jetzt die Rosen. Nicht mehr lange warten, denn wenn man erst im August düngt, dann gehen die Rosen mit vielleicht zu weichen Trieben in den Winter und das könnte dann Probleme bringen. Martina, wie sieht es bei dir im Gartenbereich so aus?
Oh, ich habe meinen allerersten Knoblauch geerntet. Ist wahrscheinlich ein bisschen früh eigentlich, aber das Grünzeug war schon welk und dann habe ich gedacht, ach komm, ich buddel den jetzt einfach mal aus und gucke ihn mir an. Und was soll ich sagen, er ist zwar klein, aber vollständig und ich freue mich drauf.
Also unterm Strich macht ein Garten natürlich auch ein wenig Arbeit, aber ich finde das immer auch entspannend, mal an den Pflanzen so ein bisschen zu schneiden, sie regelmäßig zu gießen und ja, dann entwickeln sie sich auch gut, wenn sie merken, dass wir uns um sie kümmern. Nur muss ich sagen, meine Hortensien, die kommen leider fast alleine zurecht. Da wundere ich mich immer wieder. Ich muss sie ab und zu mal gießen natürlich im Sommer, das ist ganz klar. Aber sie blühen dann wunderbar vor sich hin. Und deshalb wollen wir in dieser Folge auch ausführlich auf die Hortensien eingehen und darüber sprechen, was sie sonst noch auszeichnet und weshalb eigentlich in jedem Garten eine Hortensie stehen sollte.
Im grünen Bereich. Der NDR-Garten-Podcast.
Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Jede Woche gibt es ja eine neue Folge in der ARD-Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. Wir sind zwei Teams, Thomas und Samir und heute Martina und Ralf. Und wir haben gemeinsam ein Ziel, nämlich euch mit jeder Menge Tipps und Ideen rund ums Gärtnern zu versorgen. Egal, ob ihr Gartenneulinge, Fensterbrettpflanzer oder Balkonprofis seid, damit auch bei euch alles im grünen Bereich ist.
Und heute geht es ja um Hortensien, haben wir gerade schon gesagt. Da hatten wir vor ein paar Jahren schon mal eine Folge, aber es gibt ja immer wieder etwas Neues da bei den Hortensien. Dazu kommen wir gleich. Hortensien, wenn ich mal so zurückdenke, hatten ja schon immer ihren festen Platz im Bauerngarten. Da kann man sich die gut vorstellen, so richtig romantisch sieht das dann so aus. Galten lange Zeit auch als langweilig. Ich habe mich mal gefragt, warum, aber es gibt ja auch ganz tolle neue Sorten, sprechen wir gleich drüber. Jetzt erstmal ein herzliches Hallo an unseren Experten und das ist heute Gärtnermeister Bernd Kretschmer aus dem Berggarten in Hannover. Bernd, ja, toll, dass wir heute bei dir sein dürfen.
Ja, hallo.
So, und bevor wir auf die ganzen verschiedenen Sorten gucken, einmal so eine ganz grundsätzliche Frage vorneweg. Für welche Ecke im Garten ist eine Hortensie was und was braucht die eigentlich?
Ja, am einfachsten wäre es, einen absonnigen Platz zu wählen, im Schlagschatten von Gebäuden, neben großen Gehölzen, ähnlich wie Rhododendron, weil auch sie gewisse Luftfeuchtigkeit benötigen und eher Flachwurzler sind, einen frischen Boden.
Okay, das heißt, ich habe endlich mal wieder eine Pflanze für meinen Schatten gefunden.
Ja, Vollschatten vielleicht nicht, aber Lichterschatten auf jeden Fall, denn aktuell kriegt man das jetzt auch ganz gut mit. Volle Sonne kann das Ende bereiten. Einzelne Hortensien hängen derart in den Seilen, dass sie wahrscheinlich nicht wieder aufstehen nach dieser Hitze.
Ja, das wollen wir mal nicht hoffen, dass die jetzt sang- und klanglos von uns gehen. Also gießen müssen wir natürlich. Also die Hortensien, die brauchen schon einen ordentlichen Hieb Wasser.
Auf jeden Fall. Die sind ja frischen Boden gewohnt. Und wenn man das nachliest, dass sie eben aus Ostasien oder in Appalachen kommen, wo schon regelmäßig Niederschläge sind, auch höhere Niederschläge, als wir das hier für gewöhnlich kennen, ist das schon sinnvoll, immer darauf zu achten, dass ausreichend Feuchtigkeit ist, dass man abends dann nochmal gießt, wenn dann ein heißer Tag ansteht und vielleicht sogar schattieren, wenn man weiß, dass sie in der Mittagssonne stehen.
Also mir hat mal eine andere Gartenexpertin, liegt auch schon ein paar Jahre zurück, so einen Tipp gegeben, wer eine Hortensie hat und die so ja, ziemlich sonnig gepflanzt wurde, dass man da vielleicht so einen Maurerkübel daneben stellt, ein Loch unten reinmacht, Wasser reinfüllt und dann tropft so oder läuft so über den Tag verteilt das Wasser so langsam immer an diese Hortensienwurzeln heran und dann bleibt sie starr und aufrecht in voller Schönheit stehen.
Möglicherweise kann man das Bewässerungsproblem über Tage so lösen, aber zurzeit ist ja auch problematisch mit dieser Windlast, der geringen Luftfeuchtigkeit und die zieht eine Menge weg, was die Pflanze selber kaum kompensieren kann. Ich kenne das mit großen Blumentöpfen als Gießhilfe statt Gießrand, dass man da dann gut Wasser zuführen kann. Maurerkübel, auch ein kleiner, nimmt vielleicht ein bisschen viel Platz weg.
Ja, ich sehe schon, du bist nicht der Kumpel von dem Marokkübel.
Ich finde es auch nicht so schön. Also ich glaube, ich fände so einen schönen Terrakotta-Topf so ein bisschen netter zum Ansehen.
Ja, vielleicht steht der Kübel ja nicht so auf einer freien Fläche, sondern ringsherum sind noch ein paar Stauden. Macht mich jetzt hier nicht gleich fertig. Okay, nehmen wir einen Terrakotta-Kübel.
Ja, aber danke für die Idee. Ist ja sicherlich gut, um drüber nachzudenken.
Genau, vielleicht sagt ja auch jemand, Mensch, das ist ein toller Tipp vom Ralf. Gut, Bernd, dann gucken wir jetzt auf zwei ganz neue Sorten, die wir entdeckt haben. Die eine, die heißt Flower Wow, das ist eine Schneeballhortensie mit großen weißen Blütenbällen und die stammt aus der Annabelle-Reihe.
Können wir da als erstes kurz konkretisieren, was eigentlich die Annabelle-Reihe ist?
Ja, das ist von einer Art Arborescens, die aus den Appalachen kommt, diese amerikanischen Hortensien. Und die sind markant halt für beinahe kugelrunde Blütenstände, eher weiß. Es gibt wohl auch rosa Sorten. Und die zum Stehen zu kriegen, ist für manche wichtig, aber dann nicht so einfach. Da muss man dann halt, wenn die Knospen entstehen, dann schon stäben. Weil wenn die Blüten da sind, ist es vielleicht schon zu spät.
Das heißt, um es nochmal vielleicht deutlicher zu machen, die Blütenbälle sind so groß, dass der zierliche Stängel sie nicht ganz halten kann. Gerade dann, wenn es geregnet hat, dann sind die ja noch schwerer, dann haben die so ein bisschen Wasser an sich hängen und dann kippen die um. Ich weiß das leider ganz genau, weil bei mir steht vorm Haus auch eine. Und da habe ich jetzt so Staudenringe drum gebastelt, damit die halt schön so stehen bleibt. Eigentlich ja, finde ich, ein toller Strauch. Dieses Weiß ist so ein Reihenweiß. Aber wir wollen jetzt nochmal auf die Flower Wow zu sprechen kommen. Also aus der Reihe ist die. Weiße Blüten, habe ich gesagt. Was zeichnet die noch aus?
Naja, die soll natürlich besonders große Blütenbälle haben. Und die Frage ist jetzt halt, ich habe sie selber noch nicht gesehen, inwiefern die Triebe diese Blütenbälle halten können. Ne? Ansonsten muss man vielleicht einfach Geduld haben, dass da ein schöner großer Busch entstanden ist, wo die Triebe sich selbst aneinander halten.
Und das Wow im Namen kommt nämlich daher, das so habe ich es gelesen, wenn man so durch einen Garten geht oder durch einen Gartenbetrieb und steht plötzlich vor dieser weißblühenden Hortensie und sagt, wow. Und warum? Weil die so unheimlich viele Blüten hat, nämlich dreimal so viele wie eine normale Hortensie.
Ja, das ist ja sehr schön, aber wahrscheinlich ist es auch anspruchsvoller, in der Hitze auszuhalten.
Ein bisschen schwieriger ist es vielleicht, aber manche Menschen haben ja auch die Aufgaben gerne, die sie sich dann stellen. Und es gibt ja neben der Annabelle auch noch die Strong Annabelle, die kennst du bestimmt auch. Die hat auch schon stabilere Stängel.
Ja, die sind stabiler. Es ist einfach ausgewogener bei dieser Pflanze, bei dieser Sorte.
Also dann machen wir es mal so. Auf wackeligen Beinen die Annabelle, auf stabileren Füßen die Strong Annabelle und felsenfest die Flower. Wow!
Ja, da waren wir uns ja nicht sicher, ob die so felsenfest ist oder ob die nicht quasi so ein Ungleichgewicht mit sich bringt.
Vielleicht mal anschauen und ausprobieren. Ja, und eine andere neue Sorte, das ist die Hortensie mit dem Namen Groundbreaker. Das ist eine Rispenhortensie und das ist was ganz Fantastisches. Die soll nämlich als Bodendecker gepflanzt werden können. Gab es so bislang noch nicht. Die hat weiße bis hellrosa Blüten, wird 30 bis 40 cm hoch, 60 cm breit und so ein Quadratmeter, da kann man 3 bis 4 Pflanzen draufsetzen. Und dann hat man den Boden da gut beschattet und der Boden wird gut bedeckt. Also eine ganz neue Variante vielleicht für eure Gärten. Und, was wir auch nicht vergessen dürfen, sie ist bei den Insekten sehr beliebt. Da sind so kleine Drüsen dran an den Blüten und da tummeln sich die Insekten. Wie toll.
Nur bei der oder bei allen?
Ja, das kommt halt darauf an, wie viel fertile Blüten die einzelnen Sorten haben. Und bei manchen ist das dann schon gegeben, ja.
Hortensien, hatte ich auch am Anfang schon gesagt, galten ja mal so ein bisschen als altbacken, sind aber jetzt eigentlich wieder im Kommen. Woran liegt es? Wie ist dieser Imagewandel zu erklären?
Naja, die produzierenden Gärtner haben natürlich geschaut, dass noch weiter neue Sorten auf den Markt kommen, dass auch übers Jahr viel länger blühende Hortensien angeboten werden. Nicht nur jetzt Mai, Juni, das geht eigentlich fast den ganzen Sommer hindurch. Und es werden ja dann auch Sorten angeboten, wo dann versprochen wird, dass die ganzjährig blühen. Ne? Also bald nach dem Austrieb noch 2, 3 Blattpaaren schon induzieren und die Triebe, die nachfolgen, auch gleich blühen. Und da haben sie der normalen Makrophyller natürlich einiges voraus.
So, und welche das sind, das erfahrt ihr noch im Laufe dieser Folge.
Und wir sind ja heute im Berggarten unterwegs und wir stehen hier auch vor Hortensien. Die eine, die ich jetzt hier gerade vor mir sehe, und da klettert übrigens gerade eine Biene durch, ist hell mittelrosa und auf jeden Fall keine Schneeballform. Was ist das für eine Hortensie?
Ja, das ist die Serrata. Die hat diese tellerförmigen Blütenstände, wenige Hochblätter und mehr fertile Blüten.
Was heißt denn fertile Blüten? Hast du schon mal gesagt? Ich frage mich immer in meinem Kopf, rumort es, fertile hatte ich schon mal gehört, aber was heißt das konkret?
Ja, das, was uns ins Auge fällt, diese Schaublüten, das sind eigentlich die Taubenblüten. Aber in der Mitte sind halt gerade bei Serrata dann die richtigen Blüten mit ganz normal Staubblättern und Griffeln, die dann eben auch von den Bienen besucht werden.
Also die Hortensien gaukeln uns manchmal was vor. Ne? Da denkt man, das ist eine Riesenblüte und wenn man genauer hinguckt, sind es eigentlich nur ganz kleine.
Ah, okay, weil jetzt verstehe ich das. Ich habe nämlich auch gedacht, man sieht halt so diese, ja diese, wie heißt das? Diesen Blütenteller, man sieht diesen Blütenteller und außen sind so jetzt drei Blütenblätter, also oder drei Blüten mit Blütenblättern und innen drin ist so ein Gegruschel, nenne ich es mal. Und ich habe gedacht, dass die schon verblüht sind oder dass sie noch blühen werden, aber das ist fertig, so wie es ist, ne?
Das ist genau so schon voll erblüht und die Blütenblätter drumherum, die sollen nur die Schauwirkung, die Fernwirkung für die Insekten erhöhen, ne? Und das haben die Züchter sich zunutze gemacht und eben Sorten mit mehr Farbe, mit mehr Blüten gezüchtet, selektiert. Und da sind wir dann auch eben bei dem Makrophyller, wo man das auf die Spitze getrieben hat. Und da haben wir ja schon Blütenbälle.
Aber was für ein schlaues Kerlchen, ne? Also die sieht wunderschön aus und sagt so, haha, das ist aber nur Tarnung, weil damit locke ich euch an und dann habe ich sogar noch was Wirkliches zu essen für euch.
Genau, so ähnlich könnte man das verstehen, ne? Und hier bei der Serrata kann man eben auch gut sehen, es gibt Blüten, die schon voll dabei sind, vielleicht auch schon bald verblühen. Und dann gibt es eben Triebe, die noch erblühende Blütenstände machen und solche, wo noch die Knospen in Sicht kommen. Und dann blüht sowas natürlich eine ganze Weile. Und auch diesen Umstand hat man geschaut, ob man das noch eben erweitern kann über entsprechende Sorten.
Wenn ich was für die Insekten in meinem Garten tun möchte, dann greife ich vermutlich auf so etwas zurück, oder?
Ja, eher die Serrata als die Makrophylla, weil die Makrophylla hat eigentlich nur Schaublüten.
Also Makrophylla, das ist die mit den runden Blütenbällen.
Genau, da wo auch die meisten Sorten zum Teil unterwegs sind, die Farben von rosa, hellrosa bis hin zu blau oder rötlichen Tönen. Und die eben leider auch die Neigung hat, eben nur einmal zu blühen. Und da hat man eben jetzt auch was ändern können.
Gut, und die Tellerhortensie, die gibt es auch noch in unterschiedlichen Farben, denke ich mal. Nicht nur in diesem zartrosa.
Ja, auch in kräftig rosa Tönen, auch in weiß und natürlich auch in blau.
Und sie steht ja bei euch hier unter Bäumen und ringsherum sind Gehölze. Also sie mag es eher ein bisschen schattig.
Genau. Hier ist absonnig, eigentlich den ganzen Tag über, aber kein Vollschatten, weil es eben hier nur so einzelne Bäume sind und so dann immer noch genug Licht ist, dass sie auch vernünftige Blütenstände ausbilden kann.
Wenn ich schattig sage, sagt der Gartenmeister oder Gärtnermeister absonnig?
Das sind etwa dasselbe, ja.
Bonustipp.
Bernd, du hast ja gerade gesagt, dass es diese Tellerhortensie auch in Blau gibt. Ist das dann die natürliche Farbe Blau bei der oder haben die Menschen da mit Chemikalien nachgeholfen?
Ja, natürlich gibt es das bei Makrophylla und Serrata so nicht. Es sei denn, sie stehen natürlicherweise auf einem sehr sauren Substrat unter 5 pH oder 4,5. Und anders muss man da entsprechend düngen mit einem sauren Dünger, der das Substrat entsprechend den pH-Wert senkt. Und dann hat man blaue Blüten. Wenn der pH-Wert entsprechend steigt, ist das dann damit vorbei. Und das kann man ja oft genug beobachten. Blaue Hortensien gepflanzt. Im nächsten Jahr noch ein bisschen schwachblau, aber doch immer mehr ans Rosane und im übernächsten nur noch rosa. Das ist dann leider so.
Also, wenn ihr das auch mal hinkriegen wollt oder dafür sorgen wollt, dass eure Hortensie, die ihr blau gekauft habt, dass sie auch blau bleibt, dann gibt es da spezielle Hortensienerde für blaue Hortensien. Die müsste man dann kaufen und die Pflanze da reinsetzen. Und dann gibt es im Gartenfachhandel noch ein Präparat, das heißt Hortensienblau. Das kommt dann ins Gießwasser und dann bleiben die Hortensien auch blau oder verfärben sich wieder ins Blaue hinein. Es geht aber auch mit Aluminiumalaun aus der Apotheke. Also so ein paar Kniffe und Tricks gibt es da schon.
Und hier direkt oder fast direkt neben dieser rosafarbenen Hortensie steht ein, ich will fast sagen, ein Baum mit Hortensienblüten. Es gibt offenbar Hortensien auch als Baumform oder als großen Buschform.
Naja, als Baum wohl weniger, aber eben durchaus große Sträucher, ne? Und hier haben wir halt eine Sorte, die obwohl das jetzt gar nicht hier so feucht ist, aber auch 3 Meter hoch steht und so breit ist. Und die Rismo-Hortensie, wovon es ja auch einige Sorten gibt, eine Sorte soll ja auch 3-4 Meter hoch werden, die können in der Natur auch entsprechende Sträucher entwickeln, ja, von der Größe. Und dann haben wir halt hier noch die Kletterhortensie, die kann man ähnlich wie einen großen Bodendecker einsetzen als Solitärbusch oder eben an einem Baum, an einer geeigneten Hauswand emporklimmen lassen. Das ist dann so ähnlich wie Efeu das macht und hat dann eben eine grüne Wand, wo dann die Blütenstände rausstehen. Das ist eher was für die Ost- oder Nordwand, wo die Sonne, wenn nur kurz, hinscheint und eben im Schatten von Bäumen. Das ist ideal, das wäre dann das Natürliche. Ne?
Gut, wir sind ein paar Meter weitergegangen und stehen schon vor der nächsten Hortensie. Und das ist, glaube ich, eine, die die allermeisten auch so vor Augen haben, wenn wir sagen, wir sprechen über Hortensien. Das ist die Bauernhortensie mit ihren runden, fast runden Blütenbällen. Bernd, was zeichnet die Bauernhortensie aus?
Ja, das ist natürlich die absolute Blütenpracht, weil jeder Trieb, der da im Frühjahr kommt, dann diese Blütenstände macht. Und die blühen auch nicht nur kurz, das geht schon ein paar Wochen. Und da die auch die Neigung haben, eher so rundliche Büsche auszubilden, ist das dann im Idealfall dann so ein toller Blütenball, der ganze Busch. Und das ist das, was sie halt sehr beliebt macht. Und dann gibt es natürlich an geeigneten Orten, ich kenne das von der Bretagne, Normandie oder auch hier Richtung Nordsee, wo wir entsprechend maritimes Klima haben, da kann man die eben auch als Hecken pflanzen, ne? Und da entwickeln die sich dann auch gut.
Nun sind diese Büsche oder diese Hortensien hier ja nicht ganz so groß wie die Büsche der Tellerhortensien, die wir gerade gesehen haben. Kann ich die auch in einem Kübel auf der Terrasse oder auf dem Balkon halten oder sollten die schon ins Beet?
Ja, das mit dem Kübel halten geht mit Hortensien in der Regel eine Weile ganz gut, weil die eine recht gleichmäßige, flache Wurzel ausbilden und im Kübel durchaus gut zu halten sind. Wichtig ist nur, dass ab einer bestimmten Größe auch die Pflanzen am besten noch einen Untersetzer haben, damit man sozusagen auf Vorrat gießen kann. Denn dass die im Kübel mal trocken fallen können, ist eher gegeben, als wenn sie dann ausgepflanzt sind. Das muss man auch wissen. Und der Kübel sollte auch nicht in der prallen Sonne stehen, weil der Kübel selber sich ja auch aufheizen kann, was dann auch für die Wurzel schädlich sein kann.
Okay, also dann schon immer darauf achten im Kübel, dass der Untersetzer so nass bleibt, quasi, dass da ein bisschen Wasser drin steht. Andere mögen ja keine nassen Füße, aber die Hortensie dann eher nasse Füße als zu trocken.
In dem Fall schon, weil sie ja ordentlich Wasser verbrauchen wird.
Garten besser wissen.
Nachbarn von mir haben auch diese Bauernhortensien und da bin ich mal gefragt worden, oder da hat man mir dann gesagt, Mensch, wir haben die ja so schön zurückgeschnitten, aber die blüht nicht in diesem Jahr. Ralf, was haben wir falsch gemacht? Ich habe gesagt, ich erkundige mich mal. Jetzt sagst du die Antwort, Bernd.
Ja, die Makrophylla hat eben das Problem, oder was heißt Problem? Sie hat eine große Winterhärte, keine Frage, aber sobald sie austreibt, wird es für sie gefährlich, weil sie zu den Gehölzen, zu den Halbsträuchern gehört, die früh austreiben. Das heißt, Spätfröste, die letzten Nachtfröste, können die Triebe schädigen. Sobald die Knospen aufgehen, konkret das Grün zu sehen ist, kann es am nächsten Morgen schwarz sein. Und alle Triebe, die schwarz geworden sind, sind dann weg. Und von der Pflege her schneidet man normalerweise gegen Ende des Frühjahrs alles, was trocken ist, was nicht austreibt, schneidet man weg. Das ist völlig ausreichend. Das Ding ist halt, dass dann noch die Triebe hinzukommen, die verfroren sind. Und dann sind manche wohl dazu übergegangen, die Hortensien grundsätzlich nach dem Winter zurückzuschneiden. Blühen tun die Makrophylla und die Serrate aber nur von den vorjährigen Schösslingen, sodass die Triebe dann diese Blüten machen. Und wenn man diese vorjährigen Schösslinge alle zurückgeschnitten hat, geht das nicht. Dann gibt es nur vegetative Triebe.
Also ich fasse das mal ganz kurz zusammen. Nur oben das braune, die braune verblühte Blüte wegschneiden und alles darunter stehen lassen.
Genau, ja. Alles, was treibt, bleibt. Man nimmt eigentlich nur das alte, abgehalfterte Triebmaterial weg, was nicht mehr kommt. Und leider kommt im Laufe des Frühjahrs dann noch das hinzu, was dann Frostschaden genommen hat, ne?
Ich weiß, dass meine Mutter immer total nervös ist, so im Frühjahr, wenn es nochmal friert, dann rennt sie immer mit Fließ raus und bringt ihre Hortensien in Sicherheit und guckt immer ganz genau, wann friert es nochmal und wann nicht, damit ja die Hortensien keinen wegkriegen. Es war wohl auch schon mal so die Situation, dass es dann windig war und dieses Fließ verrutschte so ein bisschen auf der Hortensie und da war eine Seite dann abgefroren und die andere nicht. Aber immerhin hat eine Hälfte überlebt.
Ja, man muss manchmal schon eingreifen und gucken, wie ist das Wetter, wie wird es wohl, Wetterberichte hören und sich danach richten und dann den Pflanzen helfen. Jetzt haben wir über den Schnitt der Bauernhortensie gesprochen. Rispen und Schneeballhortensien sind dagegen ganz anders zu behandeln. Ne? Da kann ich beherzt zuschneiden.
Genau, die machen viel stärkere Triebe und das Besondere ist ja auch, dass Triebe, die aus Bodennähe entsprießen, also richtig starke Triebe, dass die trotzdem blühen werden, weil die ja am Ende des Sommers blühen. Oder im Verlauf des Sommers. Die Macrophylla, Serrata, die blühen halt mit den Frühjahrstrieben bis Juni etwa. Und die Rispenhortensie und die Schneeballhortensie, die kann man sogar bodennah zurückschneiden. Und trotzdem ist Verlass darauf, dass die dann am Ende trotzdem blühen werden. In der Regel ist es ja so, je stärker der Rückschnitt, desto kräftiger die Triebe und desto kräftiger sind nachher auch die Blütenstände. Wenn man die nämlich nicht zurückschneidet, nur die Blütenstände vom Vorjahr entfernt, wird der Zuwachs und damit auch die Blütenstände Jahr für Jahr kleiner. Das ist Gesetz.
Okay, ich versuche es auch nochmal zusammenzufassen. Also Bauernhortensie und Tellerhortensie, nur die verblühten Blüten, Rispen und Schneeballhortensie bis zum Boden weg.
Naja, nicht bis zum Boden, das kann man machen, aber auf jeden Fall sollten sie immer einen kräftigen Rückschnitt erfahren, dass nur so 2-3 Augenpaare übrig bleiben und dass man immer wieder kräftige Triebe hat und dann eben auch eine gleichmäßige Ausgestaltung des Strauchs.
Man sollte schon wissen, welche Hortensie man sich da in den Garten geholt hat.
Nur dann hat man lange Freude dran, ja. Eine, die ich jetzt hier bei euch nicht gesehen habe, ist die Eichenblatthortensie. Die habt ihr, du zeigst es gerade, hinten irgendwo. Gut, aber wir können ja auch hier in der Nähe der Bauernhortensie einfach über die Eichenblatthortensie sprechen. Die hat ja natürlich auch schöne Blüten, aber bei der ist auch das Blatt ganz toll im Herbst gerade.
Ja, die hat gelappte große Blätter und macht immer eine schöne Herbstfärbe. Das hat man auch jetzt selektieren können und da gibt es zum Beispiel Burgundi, die auch noch ein viel kräftigeres Rot in der Färbung macht.
Also wer so einen Indian Summer an der Hortensie haben möchte oder mit der Hortensie, der sollte zur Eichenblatthortensie greifen.
Es gibt ja noch eine Hortensie mit dem wunderbaren Namen Everbloom-Hortensie. Was hat es denn mit der auf sich?
Ja, das ewig Blühende sollte natürlich da in den Raum gestellt werden und ist auch ziemlich gelungen, weil diese Hortensie tatsächlich nicht nur im Frühsommer blüht, sondern nachtreibende Triebe ebenfalls Blüten induzieren. Und so kann es dann sein, dass man eine Blüte wie gewohnt im Juni hat, aber auch im Juli. Und im August, je nachdem, wie fit die Pflanze ist und nachtreibt. Und man sollte schon wenigstens die Blütenstände zurückschneiden, dann auch auf die Blattpaare, die tatsächlich am Ende der Blüte auch schon lostreiben, um das zu unterstützen. Weil als Winterschmuck taugen diese frühen Blütenstände ohnehin nicht, wenn man jetzt immer eine schöne Nachblüte haben möchte.
Also zum Verständnis, alles, was verblüht, ist schnell raus.
Das würde dieses Nachtreiben auf jeden Fall unterstützen. Das muss man dann sehen, ähnlich wie bei den Rosen, ne? Wo ja auch ein Nachtrieb erwünscht ist. Und den sollte man eben auch unterstützen, dass man eben das Verblühte entsprechend entfernt.
Jetzt mal eine ganz doofe Frage. Wenn ich eine Hortensie haben kann, die den ganzen Sommer überblüht, warum sollte ich dann eine andere nehmen? Also warum sollte ich nur eine nehmen, die aus den Trieben des Vorjahres blüht und vielleicht abgefroren ist?
Naja, bei diesen Endless Summer und Everblooms, da ist es dann leider auch so, dass das eher so schwachwüchsige Sorten sind, weil sie ja ständig wieder neue Blüten machen, können es keine wirklich großen Büsche werden. Die werden sicherlich nicht über einen Meter hoch oder so, die werden schon kleiner bleiben und sind natürlich auch empfindlicher, das kennt man auch von anderen Gehölzen, dass kleinwüchsige Formen nicht nur kleinere Triebe, eine kleinere Krone machen, die haben natürlich auch eine schwächere Wurzel und da muss man dann auch schon mehr schauen bei Trockenheit und so, dass das dann auch entsprechend länger feucht ist. Und die größeren bekannten Formen sind dann denen gegenüber sicher robuster, ne? Und man bringt dann auch mehr Variabilität an, dass man eben den einen großen bekannten pflanzt und dann eben noch ein paar kleine daneben. Ne? Das macht dann auch mehr Bild.
Du hast gerade ja auch schon Endless Summer gesagt, das ist auch noch eine Sorte.
Ja, da gibt es auch inzwischen verschiedene Farbsorten noch dazu. Und ich sehe jetzt da keinen großen Unterschied. Das ist jetzt nur eine andere Sortengruppe, die eben auch immer wieder blühen kann.
Und ist auch leicht zu schneiden.
Das ist auf jeden Fall leichter zu handhaben, wenn man jetzt immer nur das Verblühte rausschneiden muss. Und im Frühjahr, wenn sie austreiben, muss man da halt auch schauen, ne? Was ist wüchsig, was nicht, was treibt los und dann abgestorbene ältere Triebteile dann entfernen. Das ist dann wie gewohnt.
Gut, und wir haben jetzt ja schon oft gesagt, fehlendes Wasser oder zu große Hitze sind Feinde der Hortensie. Wenn wir jetzt auf Schädlinge gucken, was kann ihr denn da blühen?
Ja, die Schädlinge sind ja in dem Fall oft ja auch der falschen Standortwahl geschuldet. Ich kenne Hortensien, dass sie im Frühjahr, Frühsommer an jungen Trieben Läuse haben können. Das kann witterungsbedingt sein oder weil das in dem Jahr jetzt auch besonders ist. Kennt man ja auch bei Obstbäumen. Mal ist es schlimm, mal weniger schlimm mit den Läusen. Und das andere habe ich bei den Hortensien selber noch nicht so gesehen, dass sie irgendwie Mehltau oder Spinnmilben gekriegt haben. In Bezug auf Spinnmilben kann ich sagen, dass das meistens der Fall ist, dass der Standort extrem zu warm ist, zu viel Hitze, weil das die Spinnmilbe liebt. Und die Wirtspflanze wohl nicht. Und bei Mehltau verhält sich das ähnlich. Wenn ich jetzt so an gewisse Stauden denke, Rittersporn, Glattblattastern, die Flochse, die kriegen Mehltau, wenn sie stressig stehen. Auch in Verbindung mit Trockenheit, pralle Sonne, dass sie immer wieder schlappen müssen. Das begünstigt Mehltaubefall. Und das wird bei den Hortensien ähnlich sein. Und letztendlich muss man, wie gewöhnlich bei vielen anderen Pflanzen auch, dann auf Gesundheit achten.
Also ganz entscheidend, der richtige Standort. Dann habe ich auch gesunde Pflanzen.
So sieht's aus. Wenn ich gestresst bin durch zu viel Hitze, dann lasse ich halt auch den Kopf hängen.
Also dann sind wir mit unserem Hortensien-Landhang jetzt auch am Ende angekommen in dieser Folge von Im grünen Bereich.
Ralf, hast du was Neues erfahren?
Ja, das mit den neuen Sorten. Flower Wow. Also das hat sich bei mir sehr verfestigt. Ich glaube, so eine könnte ich mir auch bei mir im Garten mal vorstellen. Ja, tatsächlich. Flower und dann Wow, das passt. Und bei dir?
Ich habe mich ja vorher zugegebenerweise noch nicht ganz so viel mit Hortensien beschäftigt. Aber ich finde es schon super spannend, dass eben die unterschiedlichen Sorten unterschiedliche Rückschnittsanforderungen haben. Hoffe, dass ich mir das merken kann, sonst lese ich es bei uns in den Shownotes auf jeden Fall nach. Und mich inspiriert diese Kletterhortensie, die statt Efeu vielleicht irgendwo an eine Hauswand bringen kann. Das muss ja hinterher super cool aussehen, wenn dann diese ganze Hauswand blüht oder Teile davon. Also ich denke da nochmal drüber nach, ob ich nicht das irgendwie irgendwo umsetzen kann.
Bernd, und jetzt die Frage an dich. Warum sollte vielleicht jeder oder jede eine Hortensie im Garten haben?
Ja, auf jeden Fall sind die wegen dieser Blütenfülle sehr beliebt und auch irgendwo unschlagbar vom Zeitpunkt her, weil die Stauden haben ihr Frühjahrstief jetzt so ein bisschen und die Sommerstauden kommen jetzt erst in Gang. Und genau in diesen Übergang blühen diese meisten Hortensien. Das ist wohl das, was sie besonders anziehend macht.
Und jetzt die allerletzte Frage, wenn Menschen denken, ich brauche jetzt unbedingt eine Hortensie, kann ich die jetzt noch in den Garten pflanzen oder muss ich bis zum Herbst warten und dann wird es halt nächstes Jahr schön?
Naja, heutzutage wird das meiste ja und gerade auch die Hortensien im Topf angeboten. Das ist jetzt nicht so schlimm. Nur wenn man die jetzt neu gekauft hat und jetzt ist gerade so eine Hitze, dann sollte man die erstmal akklimatisieren, eher ein bisschen im Schatten und nicht in die volle Sonne stellen und nicht sofort rauspflanzen. Man sollte Tage wie diesen abwarten, wenn mal wieder Bewölkung ist und nicht mehr so die Hitze. Dann ist das nicht so stressig, weil das habe ich dann auch an der einen oder anderen Stelle gesehen, frisch gekaufte Pflanzen kommen ja noch vielleicht auch gerade frisch aus dem Gewächshaus. Die haben noch sehr zarte Blätter, auch wenn das jetzt schon manchmal gestandene Pflanzen scheinen mit Blüten und alles. Wenn die in die pralle Sonne gepflanzt werden, verbrennen die sofort. Dann sind die hin, egal was es ist.
Also mit ein bisschen Vorsicht steht eurem Hortensienglück auch in diesem Sommer noch nichts im Wege. Ja, vielen Dank an Gärtnermeister Bernd Kretschmer aus dem Berggarten in Hannover.
Ja, bitte, gern.
Was fasziniert euch an Hortensien? Welche habt ihr vielleicht im Garten und auf dem Balkon? Schreibt uns doch gerne dazu. Und natürlich auch, wenn ihr Gartenfragen habt, alles her damit an unsere Mailadresse garten@ndr.de. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns folgt und wenn ihr uns empfehlt und wenn ihr allen Menschen mit einem Balkon oder einem Garten den Tipp gibt, dass man bei uns immer noch ganz viel lernen kann und erfahren kann und sich inspirieren lassen kann. Ja, und wie immer am Ende schauen wir jetzt schon mal auf die nächste Folge. Dann hört ihr ja wieder Thomas und Samir.
Moinsen, wir werden in der kommenden Folge über ein lästiges Thema sprechen, nämlich Zecken.
Ja, genau. Moin zusammen. Denn Zecken haben ja wirklich zugenommen. Die Population in Deutschland ist immer weiter gestiegen und die Viecher lauern mittlerweile überall, nicht nur in städtischen Parks, auch in Hausgärten.
Und wir werden euch ein paar Tipps geben, wie ihr so, ich sag mal, so einen kleinen pflanzlichen Wall gegen sie baut, damit der eigene Garten dann auch zeckensicher ist.
Und diese Folge, die gibt es jetzt schon in der ARD Audiothek. Das ist ja die kostenlose Audio-App der ARD. Da hört ihr im grünen Bereich ja immer zuerst. So, unsere Gärten sollen ja nicht nur schön aussehen, sie können auch einen wichtigen Beitrag für die Artenvielfalt leisten. Und wenn euch das Thema interessiert, dann haben wir noch einen Tipp für euch. Der Podcast vom Hessischen Rundfunk Der Tag hat sich in der Folge Retten statt Gefährden, der Mensch und die Artenvielfalt mit diesem Thema beschäftigt. Wo bedroht der Mensch die Artenvielfalt? Was sind die Folgen für die Umwelt? Und gibt es auch positive Beispiele? Der Podcast Der Tag stellt jeden Tag ein wichtiges Thema vor und sucht Antworten, beleuchtet die Hintergründe und ordnet sie ein. Wie eben zur Artenvielfalt. Hört doch mal rein, findet ihr auch in der ARD Audiothek und überall da, wo es Podcasts gibt. So, Ralf, nun?
Sind wir am Ende und bedanken uns fürs Zuhören und du sagst wieder?
Viel Spaß beim Buddeln!